Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Leon Jungfleisch ist der Gründer von Venny, war damals aber, oder vielleicht kennen den auch den einen oder anderen noch daher, der Gründer von Pieces. Pieces war damals einer der größten Reseller im deutschen Markt für Vintage-Shirts und Vintage-Klamotten. Und man könnte eigentlich meinen, dass es eigentlich eine ziemlich nachhaltige Sache ist. Leon gibt aber auch im ersten Teil extrem tiefe Einblicke, dass es eigentlich nicht so ist, dass die Lieferketten unglaublich weit sind, also dass die Produkte wirklich um die ganze Welt geschifft werden, um am Ende dann irgendwie für einige 10 Euro als Retro-Shirt verkauft werden zu können. Es ist schon fast kriminell oder beziehungsweise es hat kriminelle Strukturen, wie diese Produkte gesourced und dann auch weiterverkauft werden, was man vielleicht im ersten Schritt gar nicht denkt. Das sind sehr spannende Einblicke, die Leon in einen Bereich gibt, der halt einfach extrem durch Masse funktioniert. Sie haben am Ende mehrere tausend Shirts in der Woche importiert und dann weiterverkauft. Was es heißt, dahinter sozusagen einen Shop aufzusetzen, ist mega spannend, weil es so losgelöst ist von den normalen E-Commerce. Heute macht er was ganz anderes. Heute kümmert er sich mit Venny darum, einer der besten KI-Chatbots auf diesen Markt zu bringen. Ein Bereich, der unfassbar spannend ist, der einfach sehr umworben ist von vielen, vielen Playern. Gibt deswegen einfach auch nochmal ganz brutally honest die Einblicke da rein, was es heißt, wirklich ein SaaS-Startup zu bootstrappen, was Venny wirklich kann, wo Venny drauf zusteuert und wie die nächsten Steps da aussehen, ist, glaube ich, mega, mega spannend, weil jeder, glaube ich, privat auch selber merkt, dass diese Chatbots unglaublich gut geworden sind. Sie sind da sozusagen direkt vorne mit dabei, einer der besten aufzubauen. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum gehen. Es ist eine mega spannende Folge geworden und wir gehen direkt rein. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Commerce Decoded. Heute mit Leon von Venny. Was geht? Hi.
Servus. Hi.
Wie geht's? Alles gut?
Sehr, sehr gut. Freut mich, hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Anreise. Für jeden, der sich fragt, wo Marvin ist. Marvin sitzt im Moment der Aufnahme wahrscheinlich gerade im Flieger nach Südafrika, fliegt nach Kapstadt. Deswegen sind heute Leon und ich zu zweit hier. Aber wir haben eben schon im Vorgespräch gemerkt, ich glaube, das könnte eine sehr, sehr interessante Folge werden, auf die ich mich tatsächlich auch schon länger gefreut habe, weil ich eben ein paar Stationen in deinem Leben oder beziehungsweise eine Station vorher in deinem Leben schon mal ja recht lange verfolgt habe oder beziehungsweise natürlich auch schon die ein oder anderen Touchpoints zu hatte. Bevor wir vielleicht so ein bisschen reinstarten, wo deine Geschichte vielleicht auch so ein bisschen anfängt und was du heute vielleicht auch mit Venny genau machst, stell dich vielleicht einfach selber kurz einmal vor, so auf Schwiegermama-Style vielleicht, wie hast du dich bei deiner Freundin, bei der Mutter das erstmal vorgestellt und gib gerne einen kleinen Scope, was ihr bei Venny macht und wie groß ihr vielleicht auch seid.
Also, Leon gestartet oder beziehungsweise natürlich Abi gemacht etc., aber damals nicht studiert, sondern zu dem Zeitpunkt mit damals meinem besten Freund Moritz, beziehungsweise würde ich auch immer noch sagen, sehr, sehr enger Freund, Pieces gegründet, was im Endeffekt zum ersten Zeitpunkt eigentlich nur so ein kleines Projekt beziehungsweise kleines Experiment war. Und wir haben es schon mal so angeschnitten vorher, war im Endeffekt, wir haben auf Kleinanzeigen in Secondhand-Läden Klamotten gekauft, diese weiterverkauft, zu Beginn irgendwie auf Kleiderkreisel hieß es damals noch, und dann gemerkt, okay, funktioniert irgendwie doch ein bisschen besser, als wir uns das Ganze vorgestellt haben, weil zu dem Zeitpunkt da irgendwie noch kein so richtiger Markt geherrscht hat. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen darum eine Webseite, damals noch mit Big Cartel, falls ihr das was sagt. Kennst du das?
Nee, tatsächlich nicht.
Also voll random, irgendwie konntest du 10 Produkte live haben und das war dann damals so irgendwie noch for free. Dann schnell zu Shopify gewechselt und ja, vor allem würde ich sagen, über Social Media extrem gewachsen. Ich glaube, darüber kennen uns auch viele. Mittlerweile ist es nicht mehr, also ich werde nicht mehr erkannt, aber zu dem Zeitpunkt, jede Party, wo wir abends irgendwie waren,
echt?
Die Leute waren, also wirklich gestört so. Wirklich jede Party mindestens, würde ich sagen, 5 Leute, die sagen, ich kenne dich doch von da oder von der Werbung oder was weiß ich so. Mhm. Genau, und seit, oder 22 haben wir das Ganze dann verkauft. Gehen wir bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein. Dann so ein bisschen, ja, Good Life gemacht, würde ich mal sagen. Bisschen irgendwie in andere Unternehmen auch reingeschaut und seit jetzt in etwa einem Jahr, vielleicht anderthalb Jahre beschäftigen. Seit 2 Jahren ist so in die Richtung AI, Chatbot für E-Commerce, also eigentlich so ein bisschen auf die andere Seite gewechselt, würde ich es nennen.
Kann man irgendeinen Scope sagen, wie ausgereift die Technologie irgendwie ist oder wie, ihr macht das Ganze ja auch bootstrapped, so ein bisschen zu sagen, was die Finanzierung ist und wie groß es ist oder wie kann man das irgendwie so ein bisschen so ganz grob einordnen?
Mhm. Also ich habe es dir vorhin gesagt, wir entwickeln seit 12 Monaten. Ich bin nicht der Developer, also ich habe einen Co-Gründer dann gefunden, der sozusagen Machine Learning Engineer ist etc. Das heißt, die Technologie mittlerweile ist sehr, sehr, sehr weit, würde ich sagen. Auch in Deutschland ja mit am weitesten, wenn ich es jetzt so, ich kenne da viele, die da irgendwas machen. Das heißt, wir entwickeln seit 12 Monaten und haben so seit etwa 3 bis 5 Monaten so die ersten Kunden, die das auch wirklich aktiv benutzen und die da schon sehr, sehr viel Effektivität mit reinholen, ist so im Bereich, jetzt, ich habe es ja auch vorher gesagt, ich glaube, wir sind aktuell bei 12 Kunden oder sowas.
Das ist auch, der Start ist ja sozusagen das Wichtigste, also die ersten paar Kunden im Softwarebereich sind, glaube ich, so die entscheidendsten des Produkts angenommen, aber sprechen wir auch später noch ein bisschen drüber, wie dieser Markt auch so ein bisschen strukturiert ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Wenn wir die Geschichte von dir vielleicht ganz vorne anfangen, du hast es eben schon gesagt, fängt es natürlich irgendwie sozusagen schon viel mit Pieces an, was viele Leute kennen. Vielleicht fangen wir einfach so ein bisschen an, wie es sozusagen in der Entstehung von Pieces einfach damals war. Also long story short war irgendwie so ein bisschen, du und Moritz, ihr kennt euch irgendwie, glaube ich, schon extrem lange. Ja. Und ihr habt auch irgendwie schon immer recht lange mit dem Unternehmertum, glaube ich, so ein bisschen geliebäugelt, wenn man das richtig verstanden hat. Also es war irgendwie immer schon irgendwie so ein bisschen der Wunsch, da reinzugehen. Woher kennen sich Moritz und du genau? Und wie war so ein bisschen so vielleicht eure Einstellung zum Gründen damals selber?
Ja. Also wir haben immer eine Anekdote. Wir haben uns kennengelernt in der 5. Klasse, so da haben wir noch irgendwie Minecraft gezockt, keine Ahnung was so. Und es gibt immer eine Anekdote, dass wir mit 16 im Freibad gesagt haben, hey, lass mal irgendwas machen, so Klamotten oder ich weiß nicht, irgendwie haben wir da Bock drauf gehabt. Und deswegen würde ich sogar sagen, die Geschichte fängt noch ein bisschen vorher an. Wir haben damals Amazon FBA dann gemacht. Mhm. Das war so die ersten Versuche und haben dann Fitnesshandschuhe verkauft, so für, ich glaube, ein halbes Jahr oder sowas. Hat nicht funktioniert, oder beziehungsweise hat funktioniert, aber wir haben es nicht gerafft, dass es funktioniert. Insofern haben wir gedacht, es funktioniert nicht, weil einfach unser Konto leer war und wir nicht verstanden haben, dass wir irgendwie profitabel damit waren, so, aber das haben wir irgendwie nicht so richtig verstanden.
Wie kann das sein, dass man das nicht versteht?
Ja, Konto wurde leerer. Weißt du, ich meine,
wo war das Geld?
Ja, in den Handschuhen drin.
Okay.
Also wir haben dann gedacht, Liquidität ist dasselbe wie Geld verdienen, aha, sozusagen, aha, weißt du? Und deswegen haben wir dann irgendwie so ein bisschen Angst bekommen. Und das dann war aber auch, Mo sagt immer, ey, war nicht so das Ding, was wir irgendwo machen wollten, mhm, oder was irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Bei Fitnesshandschuhe, Mo war hat ein bisschen trainiert, aber ich würde jetzt mal sagen, das war jetzt nicht so unser Produkt. Dann haben wir noch ein bisschen Geld auf dem Konto übrig. Und dann muss ich sagen, habe ich immer privat so ein bisschen, ich bin in Secondhand-Läden gegangen, habe mir eine neue Jacke geholt, sowas, weil ich da damals irgendwie so Reebok, Nike etc. ziemlich, oder da gab es dann so ein paar Sachen, die ich cool fand. Und dann war da halt eine Sache zu groß, eine Sache zu klein. Dann habe ich gedacht so, okay, probieren wir mal auf Vinted zu verkaufen, damals Kleiderkreise, hat funktioniert. Dann habe ich das Mo gezeigt, er fand das auch voll nice und dann meinte er so, lass mal machen. Ich war dann so, kein Plan, weiß nicht so genau. Und dann irgendwann kam er und hat gesagt, ey, lass Pieces nennen. So. Und ich so, lass mal probieren. Aber lass, wenn wir es machen, dann wirklich mit Webseite, mit Shop, allem drum und dran, damit es wenigstens mal so ein bisschen gescheiter rüberkam. Weil man muss sagen, mittlerweile ist der Markt ja voll davon. Shopify 2017 oder Anfang 2018 war kein Name so. Also wenig Name. Es gab welche, die es genutzt haben. Und vor allem, es gab eigentlich keine gebrauchten Klamotten irgendwie online zu kaufen, außer du konntest halt eBay, Kleinanzeigen von jemand anderem das kaufen. Genau. Wo war ich? Genau, und dann war das so ein bisschen der Start davon. Aber man muss sagen, das erste Jahr, da haben wir uns ein, zwei Mal die Woche getroffen, haben so ein bisschen was damit gemacht. Und das Ding war aber, glaube ich, dass wir so ein bisschen über YouTube dann auch bekannt geworden oder bekannter geworden sind, weil man, wie gesagt, an diese Klamotten schwer rangekommen ist. So kamen dann irgendwelche, aber es war mega der Hype. So, weißt du, wir konnten irgendwie eine Reebok-Jacke, wo nur Reebok drauf stand, verkaufen. Das war super einfach so. Und dann sind so ein paar YouTuber auf uns zugekommen, so im Fashion-Bereich, haben gemeint, hey, könnt ihr mir mal was dazu zuschicken? Könnt ihr dazu was zuschicken? Haben wir dann gemacht, hat sehr gut funktioniert. Und dann kam so ein bisschen damit auch die Entscheidung, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen das Ganze mal richtig gescheit machen, uns da mal jede Woche hinsetzen. So. Und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell. Also ich glaube, bis wir dann irgendwie bei 50.000 Followern auf Insta waren, das waren vielleicht 5 Monate, 4, 5 Monate so.
Schon krass.
Und dann kam irgendwie Facebook-Ads dazu. Damals, habe ich gerade einem Freund erzählt, damals, glaube ich, 2 oder 3 Cent CPC noch gehabt. Also verrückte Zeiten, muss ich sagen. Auch so eine Sache, haben wir nicht gerafft, was das bedeutet. Also wirklich einfach so learning by doing und nicht gemerkt, was wir da machen. So. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann war das größte Constraint, was wir hatten, war die Menge an Klamotten, die wir hatten. Also es war einfach so.
Bevor wir vielleicht so ein bisschen so in die Menge gehen und sonst irgendwas, lass uns vielleicht erstmal kurz die Leute einmal abholen, wie der Markt vielleicht früher am Anfang so ein bisschen aussah. Also das ist erstmal so vielleicht ein bisschen das Konzept von Pieces. Also sozusagen, wir beide kennen es. Ich habe auch einen guten Freund, Joost, falls du es hörst, auch sozusagen, der vielleicht diesen anderen Weg gegangen ist. Der hat sozusagen einen eigenen Store jetzt aufgemacht, für sozusagen Vinted-Sachen verkauft. Aber wie war vielleicht dieser Vinted-Markt früher so ein bisschen gestaltet? Wie haben die Leute da eingekauft? Und was ist sozusagen erstmal das Konzept vielleicht so ein bisschen davon?
Also zu dem Zeitpunkt gab es Momox, falls ihr das was sagt. Momox ist im Endeffekt eigentlich so der Handelsplatz gewesen. Also die haben ganz früher Bücher angekauft und Bücher verkauft und dann gab es das weiter. Aber das Problem oder beziehungsweise der große Unterschied war, dass es eine extreme Nachfrage nach so amerikanischen Klamotten gab. So. Also weißt du, in Deutschland hast du so deine klassischen Nike-Sachen, aber das sind meistens... Da steht dann nicht Utah University drauf oder, keine Ahnung, Miami Dolphins oder was weiß ich so. Und das war so das Ding. Und dann, wie du sagst, Vinted, da konntest du sowas bekommen. Der eine hat es irgendwie von seinem Cousin aus Amerika bekommen und deswegen hat das dort weiterverkauft. Problem dabei war, du hast halt keine Retouren gehabt. Du wusstest nicht, ob es dir passt. Du wusstest nicht, ob die Beschreibung gut ist, ob der das überhaupt losschickt. Solche Sachen. Und da war eigentlich auch, würde ich sagen, das, was wir erreichen wollten. Unser Ziel war immer irgendwie zu sagen, wir bieten eine Experience, eine Erfahrung, die eigentlich sich von einer Neubestellung nicht unterscheiden soll. So.
Wie kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, sozusagen, also was viele Leute ja wahrscheinlich irgendwie noch immer wissen, ist so ein bisschen so der erste Sale oder so das erste, was halt vielleicht so ein bisschen so über die eigene Plattform oder den eigenen Shop gelaufen ist. Was war vielleicht das erste Produkt, was ihr damals, weiß es noch, was ihr sozusagen gekauft habt?
Ich kann dir nicht das erste Produkt sagen, aber ich kann dir genau sagen, wie wir es gemacht haben und was passiert ist. Wir haben ganz zu Beginn habe ich einfach wie so, also voll bescheuert, aber einfach Leuten gefolgt so. So bin auf irgendwelche, ich glaube damals Justin, falls ihr dir was sagt, Fashion-Influencer, seine Follower, hab den gefolgt und wirklich kein Spaß, hat vielleicht 2 Tage gedauert, bis wir den ersten Verkauf gemacht haben. So. Wir haben Seite live genommen, ich habe ein paar Leuten gefolgt, die haben unsere Seite gesehen, wir haben da 5 Bilder live gehabt, stand oben drin, jetzt Vintage-Klamotten shoppen, Leute draufgeklickt, gekauft, das war so der erste Sale, aber ich muss sagen, also ging viel schneller dann als gedacht. Und ja, jetzt komme ich wieder an den weiteren Punkt, aber weißt du, ich meine, dieser ganze Markt ist einfach extrem, ich weiß nicht, mittlerweile bin ich nicht mehr so drin, aber zu dem Zeitpunkt, der war einfach extrem nachfragegetrieben. Es gab einfach für die Sachen kein...
Der Hype war krass, ne?
Ja, genau. Es gab einfach kein Angebot dafür, so. Ich weiß, wir hatten irgendwie mal Harley-Davidson-T-Shirts, da gab es so 1-2 Jahre, wo das so das Krasseste überhaupt war. Du hast diese T-Shirts nicht bekommen, so. Egal, wo du gesucht hast. Und dann bist du irgendwie auf Grailed gegangen, hast sie dafür 500 Euro eingekauft, so. Weißt du, du hast diese T-Shirts, diese Jacken. Und wie ich sag, ganz zu Beginn, als wir gestartet haben, da hat's angefangen, dass es einfach so eine Trainingsjacke war mit Nike drauf. Und es hat gereicht, dass du diese Jacke in einem, ja, gebrauchten oder bisschen älteren Zustand nicht mehr gefunden hast oder gar nicht erst gefunden hast. Und die Leute wussten einfach nicht, woher sie sowas bekommen. Obwohl dann irgendwie Travis Scott und alle diese Sachen getragen haben, so. Also ich weiß nicht, ob du das dir damals auch, aber jeder hat die Sachen getragen und in den USA war es auch relativ einfach, würde ich sagen, da ranzukommen. Dann gab es da Round 2 etc., die das groß gemacht haben, aber in Deutschland bist du nicht drangekommen, so.
War dir bewusst damals, dass ihr auf so einem krassen Hype-Thema setzt oder war das irgendwie so ein bisschen so, also es hört sich alles sehr, sehr praktisch an, aber nicht so, dass es irgendwie so krass kalkuliert und durchgedacht war. Das war irgendwie eher so die Lösung oder das Problem zur eigenen Lösung gemacht. Das war, war euch das irgendwie so krass bewusst, dass ihr da auf so einem Hype-Thema sitzt, weil ich kenne das auch selber von früher. Ich habe auch viele Sachen früher ausprobiert. Also ich habe auch mal Dropshipping gemacht mit 16. Dann habe ich so ein bisschen, bis noch so vor 3 Jahren halt irgendwie so ein paar Sachen so resellt, so ein paar Limiteds und sowas. Jetzt auch nichts Verrücktes, aber 2020 oder beziehungsweise so um den Dreh, so mit Corona und beziehungsweise noch vielleicht so davor, so 2019, war der Hype ja schon übertrieben krass, ne? Also sozusagen, ich weiß es halt auf jeden Fall noch, dass dann irgendwie, also in der Schule war das dann eh immer so ein bisschen sozusagen, die Hypes oder die Trends waren ja irgendwie am schnellsten irgendwie immer so in der Pause irgendwie zu sehen und irgendwann waren halt diese kranken Vintage-Shirts irgendwie da und irgendwie so jeder hat es irgendwie so in den Mund genommen und ich würde halt auch unterstellen, dass eigentlich fast jeder so Pieces schon mal irgendwie irgendwo gehört hatte.
Ja, ja. Opportunität, 100%ig. Also genau wie du sagst, wir waren unsere eigenen Kunden, wir hatten ein eigenes Problem, das haben wir irgendwie gelöst bekommen, so für uns selbst und dann haben wir jetzt gesagt, okay, wir probieren es mal für andere zu lösen, aber dass wir da irgendwas kalkuliert gemacht haben und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich im Endeffekt der größte Unterscheidungsfaktor dann im Endeffekt gewesen, dass wir eigentlich so die Ersten waren, die dieses Problem für sich selbst gelöst haben und damit auch für viele andere so. Also es war, würde ich sagen, wirklich echt reine Opportunität, nichts Kalkuliertes, sagen wir auch immer so. Es ist passiert, wie es passiert ist, aber wir haben nicht kalkuliert. Und zu dem Zeitpunkt, wie ich ja sage, wir waren zwei 19-Jährige, die eigentlich keinen Plan hatten, was sie da machen. So. Mhm. Und es hat durch YouTube, durch diese ganzen Thematiken, die dann irgendwie auf uns zugeflogen gekommen sind, weil es, wie gesagt, diese Nachfrage gab, die Leute einfach danach gesucht haben, war es für uns einfach zu sagen, hey, okay, wir nehmen den Zug und spann noch mal ein bisschen mit so.
Finde ich cool. Also gehört ja auch irgendwie einfach mal so ein bisschen so mit dazu. Ist ja auch irgendwie, früher war ja auch alles irgendwie so ein bisschen wilder Westen im E-Commerce. Da konnte man dann, glaube ich, irgendwie alles noch ein bisschen ungestrafter machen, sag ich mal. Ja. Da hat vieles irgendwie auch einfach so ein bisschen mehr funktioniert. Wie kann man sich das denn so ein bisschen vorstellen? Also ich kann mir natürlich recht einfach vorstellen, wie es ist, sozusagen ein Produkt zu verkaufen oder 10. Aber irgendwie sozusagen mit steigender Nachfrage musst du ja auch irgendwie gucken, dass du irgendwie Supplier am Start hast. Und das ist ja bei so einem Thema, wo man sich ja natürlich schon irgendwie auskennen muss. Man muss irgendwie wissen, okay, hey, was ist irgendwie ein Preis im Einkauf vielleicht wert für ein Shirt? Ist das Shirt überhaupt irgendwie was, was einen irgendwie interessiert? Wie habt ihr so ein bisschen so diese Supply Chain aufgebaut oder wie ist die Supply Chain da so ein bisschen strukturiert? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dann da irgendwie, also du bist halt auch nur du und du kannst dich ja jetzt auch nicht irgendwie siebenfach teilen und irgendwie deine sieben Brüder hast du wahrscheinlich auch nicht, die sich dann irgendwie mit da hinsetzen können. Wie habt ihr so ein bisschen so diese Beschaffung einfach so, wie hat sich die so ein bisschen so im Laufe der Zeit einfach verändert?
Mhm. Also erstmal, wenn du sagst, wir haben keine sieben Brüder, zu dem Zeitpunkt hatten wir wirklich jemanden, der wirklich jeden Tag auf Kleinanzeigen war und jeden Tag Klamotten gekauft hat. So.
Okay, aber was ist so der Output von so einer Person? Die findet irgendwie so, guten Tag wahrscheinlich irgendwie so 30 Shirts, 40 Shirts oder so? Oder was ist so eine Menge, wo du sagen würdest, wo du so richtig stolz auf den warst?
Also ich glaube, da sind wir hingekommen und haben vielleicht so 100 Sachen im Monat. Das sind ja dann nicht T-Shirts, sondern alles so 100 Sachen in der Woche, glaube ich, waren das so bekommen. In etwa mit, er hat den ganzen Tag Kleinanzeigen durchsucht. Wir sind den ganzen Tag in Secondhand-Läden gegangen. Wir haben selbst noch irgendwie auf Kleinanzeigen oder dann Kleiderkreise sowas gesucht, aber das waren nicht mehr als 100 Sachen so. Mhm. Also da wurde es schon sehr schwer. So. Und dann muss ich sagen, und das war genau diese Zeit, so wie ich gerade gesagt habe, YouTube, Leute kamen auf uns zu. Wir haben gesagt, hey, wir wollen das irgendwie gescheiter machen, wir wissen aber nicht wie. Und das ist jetzt so eine Story, die wahrscheinlich noch niemand gehört hat, aber wir waren dann damals in Thailand. Und ich
du
weiß
und
nicht,
Mo, oder was?
Genau, wir zu zweit und da war auch, kam so die Entscheidung. Warst du schon mal in Bangkok?
Ich war schon mal in Bangkok, ja.
Warst du schon mal auf dem Weekend Market?
Nee, ich war nur auf der Khao San Road mit 18. Mit 18 war ich irgendwie noch ein bisschen gaga. Nee, da keine Ahnung.
Was das ist so ein großer Markt dort, Chatuchak Markt heißt der. Und dort gibt es eine Sektion mit Vintage-Klamotten. So. Und das ist die größte Sektion oder so, der größte. Also ich weiß nicht, wie das zustande kam, also mittlerweile weiß ich es so, aber damals dachte ich so, hä, warum? Und das waren halt nur so, wie ich gerade sage, Miami Dolphins, LA Lakers, Chicago Bulls Sachen so. Ich so, hä, was macht hier USA-Klamotten in Thailand so? Und das ist wirklich, Thailand ist mit der größte Vintage-Markt worldwide, würde ich sagen. Mhm. Rafft man gar nicht, ist aber so. Und dann muss ich sagen, da war so ein bisschen der Gedanke, hey, wenn die das hinbekommen, so viel Klamotten zu bekommen, müssen wir das auch irgendwie auch hinbekommen. Und wie ich sage, das war genau die Zeit. Wir haben gemerkt so, hey, wir haben zu wenig Sachen. Nachfrage ist da, wie kriegen wir das besser hin? Und dann habe ich mich, glaube ich, 3 oder 4 Wochen lang in Facebook-Gruppen eingearbeitet, in die komischsten Facebook-Gruppen mit Übersetzungen gearbeitet. Irgendwie, dann war ich irgendwann in thailändischen Facebook-Gruppen, wo halt der Titel nicht mal mehr auf, wie ist das, romanische, also weißt du, ganz normale so, Buchstaben, sondern wurde dann wirklich in der thailändischen, in thailändischen Buchstaben sozusagen drin bist. Und da zu dem Zeitpunkt dann eigentlich so den relevantesten Kontakt, den es in dem Bereich gibt, gefunden, muss man sagen, zufällig. Und der hat uns extrem viel geholfen, extrem viel Vertrauensvorschuss gegeben, hat nämlich einfach gesagt, yo, er hat Bock da irgendwie so in Europa auch so ein bisschen was mitzumachen. So. Er schickt uns einfach ein paar Sachen und wir sollen, wenn es passt, schicken wir ihm Geld dafür.
Und das war dann irgendein, wo saß der Mann?
In Thailand.
In Thailand. Und dann habt ihr, wie kann man sich das vorstellen? Also das interessiert die Hörer am meisten. Hast du gedacht, komm, fuck it, ich bestell bei dem jetzt mal 500 Shirts oder was? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also so im Endeffekt, dann gibt es halt Kategorien. Mittlerweile ist das voll, also mittlerweile kennen das fast alle in dem Bereich. Das wurde nämlich dann so ein bisschen weitergebracht, das europäische, dass es dann mehrere Mittelhändler oder Mittelwege gibt, wie du dann hinkommst. Und dann gibt es in UK gibt's sehr viele, die das dann sozusagen auch von denen beziehen und dann nochmal weiterverkaufen. So, weißt du? Und da ziehen sie auch her. Und man kann es sich so vorstellen, dass du am Ende wirklich sagst, hey, ich will die Kategorie Nike-Jacke haben oder Nike-Jacke. und kriegst dann so einen Ballen, der so zusammengepresst ist mit einer Hydraulikpresse und dann sind dann irgendwie 100 Jacken drin, so.
Und so funktioniert das, also das ist, für den Außenstehenden ist das ja schon irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht absurd zu hören, aber halt anders, wie man sich das ja eigentlich so ein bisschen vorstellt, oder? Also sozusagen irgendwie die meisten Leute, also es ist dann auch einfach vielleicht viel Naivität drin oder einfach auch nicht weit gedacht und wie auch irgendwie, weil ich weiß noch, ich war dann irgendwie früher halt auch irgendwie ein paar Mal bei euch auf der Seite und dann vieles war ja irgendwie eben auch immer ausverkauft und sozusagen nicht vieles sozusagen auch am Start, aber sozusagen in meiner perfekten kleinen ideologischen Welt des Moritz Westerdorfs funktioniert der Prozess halt irgendwie sozusagen, oder man hat den Prozess immer noch so im Kopf, wie du halt angefangen hast sozusagen mit deinem Kollegen, der sozusagen die Sachen gescreent hat und dann eingekauft hat, und man denkt ja eigentlich, ja okay, das wird dann irgendwie auf einem großen Scale halt auch noch zu laufen. Mhm.
Wie ich sag, wir hatten das zu Beginn auch so gedacht und diese Naivität wurde einfach nur genommen, dass du halt in den Markt reingegangen bist und es verstanden hast, aber das ist mir so im Nachhinein aufgefallen, das ist einfach, also wie du sagst, ist komplett naiv, weil du einfach sagst, hey, was passiert mit unseren Plastikflaschen so, weißt du, die werden auch irgendwo recycelt so, die verschwinden nicht einfach im Nirgendwo so, und genauso ist es mit jeder Sache, die irgendwo weggeschmissen wird. Also egal, ob das ein Staubsauger ist oder irgendwie, keine Ahnung, eine alte Kamera, so, es gibt für alles einen Zweitmarkt. Wir kennen das hier halt als eBay, aber also zum Beispiel in Japan ist gebrauchte Elektronik mit eins der größten Sachen, die es überhaupt gibt. So, also da gibt's, kriegst du alte VHS-Kameras etc. so in riesigen Mengen, weil die Leute das dort einfach super geil finden und das dann irgendwie an andere Länder noch weiter geschickt wird.
Verrückt. Wie kann man sich das denn so vielleicht so ein bisschen so dann einfach diese Growth Journey so ein bisschen vorstellen? Also du hast dann sozusagen diesen Kontakt gefunden und sozusagen das Geschäft in Deutschland war ja schon mit einer krassen Nachfrage weiterhin bestückt. Also irgendwie, das ist ja dann wirklich eigentlich immer nur noch größer geworden. Wie viele, also kann man das vielleicht irgendwie so in Meilensteine verpacken? So, was waren vielleicht sozusagen die wichtigsten Meilensteine? Wie viele Bestellungen habt ihr irgendwie mal dann irgendwie abgewickelt in einem Monat? Oder was waren so zwei, drei Momente, wo du dir gedacht hast, so Alter, fuck, was mache ich hier eigentlich? Also man kann irgendwie nachlesen, dass ihr irgendwie fast 1000 Shirts in der Woche halt irgendwie sozusagen erhalten habt. Das ist ja ein Umlauf in diesem System, wo jedes Produkt vielleicht auch eher nur einmal sozusagen dann vorhanden ist. Was waren vielleicht so zwei, drei wirklich kranke Meilensteine, wo du so drauf zurückblickst und dachtest, so krass, das waren irgendwie einfach so krasse Momente, einfach so in dieser Growth Journey.
Also genau wie du jetzt gerade sagst, 1000 T-Shirts, muss man jetzt ja ganz ehrlich sagen, im E-Commerce-Bereich eigentlich gar nicht so viel. So, wenn du jetzt 1000 Mal eine SKU bestellst, so okay, bei uns ist es halt mit extrem viel Arbeit verbunden, deswegen ist der das habe ich dir auch vorher gesagt, der Weg dann zum Skalieren so eines Unternehmens halt extrem schwer, so finde ich, deutlich schwerer, als es dir in anderen Sachen fällt, weil du dich mit anderen Themen auseinandersetzen musst. Aber jetzt, wie du sagst, 1000 T-Shirts, also man muss sich das hier in dem Fall so vorstellen, dass man wirklich ein T-Shirt von der Vorderseite fotografiert, von der Rückseite fotografiert, theoretische Mängel fotografiert, das ausmisst, schaut, welche Marke das ist, eine Beschreibung dazu erstellt, einen Titel dazu erstellt. Also alleine, ihr müsst, alle, die wahrscheinlich irgendwie einen Shopify-Shop haben, 1000 Mal eine Produktseite anlegen, so in der Woche. Das heißt, da ist wahrscheinlich einfach so, wie ich dir vorher gesagt habe, die Skalierung nicht ganz so da, wie sie in anderen E-Commerce-Unternehmen ist. War aber für uns ein riesen Meilenstein, und da kann ich auch dazu sagen, ich glaube, da waren 12 Leute dran. Also so, das waren dann Werkstudenten etc., aber ich glaube, 12 Leute haben dann wirklich wöchentlich sozusagen Klamotten fotografiert, die ausgemessen etc. etc. so. Ja, und ansonsten würde ich sagen, für uns waren extrem große Meilensteine, die wir auch gesehen haben. Wir sind am Ende sehr krass in den Offline-Handel gegangen und da haben wir irgendwie Pop-Up-Stores gemacht, Pop-Up-Events. Wir waren dann am Ende, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, aber auch in Preuninger, Pieken, Kloppenburg war da im Gespräch, so Thematiken. Aber vor allem bei den Pop-Up-Events, da haben wir irgendwie es dann hinbekommen an einem Tag, keine Ahnung, ich glaube, wir waren einmal in Karlsruhe, da waren, glaube ich, 600 oder 700 Leute vor der Tür gestanden, so haben gewartet, dass wir die Türen aufmachen, so. Und das zu sehen, das sieht man ja selten, muss man ehrlich sagen, als E-Commercer so, das war schon verrückt, weil da so ein bisschen auch irgendwo dann diese Gesichter gezeigt wurden, da hatten wir super hohe Conversion Rates dann in den Pop-Up-Events etc. Das war so ein großes Ding, und ich würde sagen, auch die Menge an Klamotten, die wir dann irgendwo am Ende gesehen haben. Ich sage immer so, mittlerweile kaufe ich mir gar keine Klamotten mehr, weil ich diese Form sozusagen, wie viele Klamotten ich schon gesehen habe, verschiedene Arten so. Weißt du, wenn du jetzt sagst, du produzierst jetzt selbst, dann hast du dieses eine T-Shirt halt 1000 Mal so. Aber wir waren natürlich, wir waren selbst unsere Kunden, wir haben selbst Klamotten gekauft. Das heißt, wenn dann irgendwie Container mit Altkleiderklamotten, die wir irgendwo uns angeschaut haben, dann hat jeder da irgendwie sich was selbst von auch nochmal irgendwie rausgenommen etc. so. Das heißt, im Endeffekt, also die Menge an Klamotten, die da sozusagen durchgeflossen ist, war wirklich verrückt so. Und muss man auch dazu sagen, am Anfang war das so, wir wollten alles selbst sehen. Weißt du, das heißt, wir haben dann wirklich jedes einzelne Stück sozusagen angeschaut, haben gesagt, haben uns immer gefreut, so, boah, geil, das ist sau nice, das ist teuer, das können wir teuer verkaufen, etc. Und am Ende waren wir da gar nicht mehr involviert, so. Weißt du, da kam dann irgendwie halber Container, wurden die Sachen aufgemacht, wurden zur Wäsche gebracht, etc., so. Und wir haben davon nicht einmal was gesehen, so.
Das ist schon irgendwie, hinterfragt man das bei so einer Menge auch irgendwie so ein bisschen kritisch? Oder so ein bisschen, oder, also, was heißt kritisch hinterfragen, aber irgendwie, keine Ahnung, sozusagen, das ist ja schon irgendwie einfach viel an Stoff, an Menge, also irgendwie so, viele Leute verkaufen dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein klitzekleines Produkt, irgendwie einmal Use, aber irgendwie sozusagen ein Shirt, eine Bestellung, das ist direkt sozusagen so ein Ding, hat man das auch irgendwie so ein bisschen so, wie hast du das sozusagen selber gesehen? War das so alles mega, mega geil oder war das auch irgendwie so ein bisschen so kritisch? Eigentlich ist es ja schon voll das nachhaltige Thema auch einfach immer noch, ne?
Boah, schwierige Frage. Ich würde sagen, selbst so für uns, es ist ja die beste Form, oder jetzt, wenn du es rein auf Nachhaltigkeit beziehst, ist es ja eigentlich die beste Form, um Klamotten einzukaufen, so. Würde ich jetzt so sagen. Deswegen haben wir was, würde ich sagen, geleistet in der Hinsicht. Aber wenn du dann wirklich auch mal, und da gehen wir ja bestimmt auch gleich nochmal kurz ein bisschen drauf ein, wie weit das dann gezogen wurde, als wir dann wirklich gesehen haben, was da im Umlauf ist, so. Das ist einfach verrückt so. Also wirklich zu sehen, wie viele Klamotten weggeschmissen werden und wie viele da irgendwie dann auch, ja, also wie viele überhaupt nur nach Deutschland oder nach Europa wieder zurückkommen. So, das ist wirklich ein marginaler Teil so, der da zurückkommt und der Rest ist halt irgendwie, was weiß ich, Shein gekauft so, weggeschmissen und dann landet der irgendwie auf einem Landfill, wird dort verbrannt so. Also ich glaube, das Einzige, was man kritisch hinterfragt, ist jetzt nicht, dass wir sie verkauft haben, das ist ja eigentlich ein positiver Faktor so, sondern, dass du wirklich die Mengen siehst, so wie du gerade sagst, der naive Ding ist so, ja okay, ich kaufe auf Kleinanzeigen was, aber das sind halt alles Mini-Teile von dem, was in der Welt am Umlauf ist, was weggeschmissen wird so.
Wie räumt man das denn vielleicht von hinten auf, weil eigentlich ist es ein guter Punkt, dann auch einfach direkt reinzugehen. Also wie würdest du vielleicht einfach so dieses globale Handeln mit diesen Produkten irgendwie so ein bisschen beschreiben? Also das ist eben im Vorgespräch schon irgendwie ziemlich beeindruckend und irgendwie auch erklärlich sozusagen verständlich gemacht, weil man es halt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber das ist so eins wahrscheinlich der tiefsten stillen Wasser, die man wahrscheinlich kennt. Also irgendwie, das ist ja weltweit vernetzt.
Ja, ich habe gerade, also ich fange mal mit einer Anekdote dazu an. In Mumbai gibt es das größte Slum der Welt und das ist, glaube ich, mit einer der größten Plastik-Recycling-Biotope, würde ich es mal nennen, die es überhaupt gibt. So. Und man denkt dann so, was recyceln die? Und die recyceln halt den Scheiß, den wir nicht mehr haben wollen. So. Und das, wie ich gerade gesagt habe, existiert eigentlich für alles. Also Klamotten, Elektronik, Plastik, selbst Plastik, so, dass dann einfach zerschnitten wird, in Farbe zerteilt wird, so, weißt du, und damit es wieder in Farbe wieder eingeschmolzen werden kann, etc. Und ganz grob gesagt ist es so, wir als Industrieländer sammeln alte Klamotten. Viele haben da irgendwie zum Beispiel einen Altkleidercontainer vor ihrer Tür stehen. Das wird dann nicht direkt irgendwo hingebracht, sondern über Umwege und zwischendrin gibt es halt viele Leute, die da irgendwie Geld verdienen, so. Das heißt, wenn das Deutsche Rote Kreuz, ich weiß jetzt nicht, wie die es genau machen, so muss ich sagen, ich weiß nicht genau in Europa, wie es da genau funktioniert, aber wenn die jetzt Klamotten sammeln, dann werden die das sehr, sehr wahrscheinlich an eine Sortieranlage geben, die sozusagen die Klamotten sortiert und dann halt einen Anteil irgendwie nach Afrika bringt, den anderen Anteil irgendwie zerschneidet, weil er eh schon kaputt ist und daraus werden dann irgendwie alte Lappen für irgendwie für einen Mechatroniker, sowas in die Richtung und ein gewisser Teil kommt auch wieder zurück, geht dann irgendwie, wie ich jetzt sage, so, an so Leute wie uns zum Beispiel.
Das ist schon irgendwie eigentlich, also man hat ja also sozusagen, es verdienen auch einfach extrem viele Parteien an dieser Wertschöpfung auch Geld und man hat es gar nicht so auf dem Schirm, oder?
Ja, extrem. Also und das ist jetzt so ein bisschen der Gedanke, wieso ich da auch jetzt Indien, ich sage jetzt auch gerade Deutsches Rote Kreuz, dann sind es viel osteuropäische Länder, also das sind einfach Niedriglohnländer, weil diese Recycling-Industrie halt extrem davon geprägt ist, dass irgendwie eine Person dasteht, die sozusagen entweder was sortiert, was zerschneidet. Weiß ich nicht, bei Schuhen, die Schnürbändel aneinander schnürt, damit die Schuhe halt zusammengehören. Deswegen, weiß ich nicht, steht immer auf den Altkleidercontainern, dass du Schuhe, die Schnürbändel aneinander knoten sollst, weil du sonst halt beim Sortieren einen Einzelschuh hast und ein Einzelschuh ist nichts wert. So. Weißt du, ich meine, den kannst du auch nicht weiterverkaufen, kriegst du nicht nach Afrika, so in die Richtung.
Außer es ist ein Air Force, dann hast du vielleicht Glück, dass du
den dann vielleicht schon.
Oder liegen willst. Aber ich weiß, was du meinst. Wie wichtig sind denn vielleicht so ein bisschen sozusagen, um das Thema sozusagen von diesem Markt vielleicht so ein bisschen abzuschließen und dann sozusagen vielleicht auch so ein bisschen so das Hypergrowth von euch und dann sozusagen den Abschied auch von Pieces dann irgendwie zu finden. Wie wichtig sind denn sozusagen, was so diese Retro-Sachen angeht oder auch diesen Markt, die USA? Also sozusagen, es gibt natürlich irgendwie, Altkleider hat jeder, aber sozusagen, ich bin jetzt ganz ehrlich, das, was ich wahrscheinlich vor 5 Jahren getragen habe, das konntest du bei Pieces nicht verkaufen. Also die USA scheinen da irgendwie schon sozusagen mit die wichtigsten Einflusspersonen irgendwie zu sein, was diesen Markt angeht. Ist das richtig?
Das liegt vor allem, würde ich sagen, sehr viel an so, ich würde es kulturelle Themen nennen. Also Sport zum Beispiel, NBA, ist cool. Weißt du, was ich meine? Also Sport würden viele, oder NBA würden, oder Basketball, Football ist eher so in unseren Sphären als was Cooles dargestellt. Oder Hip-Hop so, weißt du? Dann gibt's da Sean John, Kal Kani, so, weißt du, so Sachen, die irgendwie in Amerika, oder Kal Kani jetzt nicht, aber Sean John, die so in Amerika entstanden sind, wo irgendwie, keine Ahnung, weiß man nicht jetzt, Diddy so getragen hat, aber, weißt du, ich meine, also,
und jetzt sind wir raus.
Aber es sind irgendwie so Themen, die wir hier in Europa als cool empfinden und die sozusagen immer in den USA entstanden sind. Das wird vielleicht in 30 Jahren sein, diese Apple-Shirts, wo die blauen Apple-Shirts, wo vorne ein Apple-Logo drauf ist, dass das in 30 Jahren so die coolen Sachen sind, weil man mit Apple so irgendwie so einen Coolness-Faktor erreichen konnte. Und deswegen würde ich sagen, ist da der USA-Markt sehr relevant, sehr wichtig so, weil gerade wie du sagst, zu Beginn konnten wir europäische Klamotten auch easy verkaufen so. Aber der Holy Grail, würde ich es jetzt nennen, waren immer Harley-Davidson-T-Shirts, nicht aus, keine Ahnung, Dresden, sondern halt irgendwo Wisconsin, wo man sich so halt einen Dude vorgestellt hat, der wirklich auf seiner Harley sitzt, dann irgendwie so ein extrem altes Harley-T-Shirt anhatte, was am besten noch irgendwo ein paar Löcher hatte, so.
Was waren denn vielleicht so ein bisschen sozusagen die Marketinghebel oder wie habt ihr sozusagen das Ganze dann irgendwie auf das Level gebracht? War das dann irgendwie einfach so, haben das irgendwie Performance-Marketing dann am besten funktioniert, weiterhin sozusagen wie diese YouTube-Sachen? Wie habt ihr so ein bisschen so Marketing-Side dann sozusagen das Angebot, was ihr dann natürlich irgendwie sozusagen vorne sozusagen reingeworfen habt, dann sozusagen auch an den Mann gebracht? War das dann irgendwie einfach Word of Worth? Mouth-to-Mouth-Propaganda, sage ich jetzt einfach mal, oder wie lief das so ein bisschen ab?
Ich würde sagen, größter Teil Storytelling. Also wir, dadurch, dass wir unsere eigenen Kunden waren, wir haben uns selbst gefilmt in unserem Arbeitsalltag. So, das war auch so ein bisschen der USP so. Also wenn man bei uns auf die Seite gekommen ist, auf unsere Insta-Seite, hast du mindestens irgendwie 5 Stories von uns gesehen, was wir gerade machen. Und ich würde sagen, das war so ein bisschen der frühe Teil von diesem, was mittlerweile extrem angekommen ist, so dieses
Personal Branding.
Ja, eigentlich, Personal, ne? Branding, POV, ich bin Entrepreneur sozusagen.
Ich bin Johannes Klisch,
das ist eigentlich. Ja, also wirklich, das ist genau das, muss man sagen, haben wir damals, Johannes hatte damals auch damit angefangen, ist übrigens selber Ort wie wir, der war bei meiner Schwester in der Klasse, deswegen haben wir da auch so ein bisschen connected so und fanden das cool, wie er das gemacht hat, haben das aber in der Zielgruppe halt auf ein Extrem getrieben. Wir haben dann irgendwie YouTube-Channel gehabt, TikTok, also YouTube-Channel gibt's Videos, wo wir im Urlaub waren, so Mo und ich zusammen, weißt du, so TikTok, Instagram, waren bei Instagram weit über 100.000 Follower zwischenzeitlich so. Und das, wie gesagt, glaube ich, in der Kombination mit 2018 bis 2020 Performance Marketing, das war das Ding, wir haben Ads live geschalten, haben Sales bekommen und zusätzlich dazu wirklich unnormal viel Follower so. Und diese Follower waren immer so bei uns, wir hatten so eine Art Metrik sozusagen, dass wir sagen konnten, hey, wenn wir so und so viel Follower machen, machen wir so und so viel mehr Umsatz im Monat. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, es war wirklich äquivalent zu sehen, weil wir dann immer unsere Stories hatten, ey, neue Produkte sind live, die Leute sind dann wirklich auf die Seite gekommen. Wir haben da irgendwie, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Story-Views gehabt, so, mit extrem hohen CTRs, so, und das 3, 4, 5 Mal die Woche auf Produkte drauf, so, weißt du? Das heißt, darüber ist wirklich, würde ich sagen, ist der größte Teil entstanden, dass die Leute irgendwie mit uns connecten konnten. Und wir da sehr offen waren, Personal Branding nicht auf eine LinkedIn-Sicht, sondern halt so wirklich auf
ich brauche so Mitarbeiter,
eine,
sondern...
Ja, genau, sondern auf so eine Sicht so, hey, wir machen das, was du vielleicht auch cool findest, wir haben die Sachen und wir zeigen dir, wie es funktioniert sozusagen, ey, unterstütz uns doch dabei, so.
Krass, schon verrückt. Aber muss das dann nicht eigentlich irgendwie so hochprofitabel gewesen sein oder ist das wieder so eine Misconception, die ich im Kopf habe? Weil irgendwie stelle ich mir gerade so vor, okay, supply-seitig muss eigentlich auch ziemlich viel möglich gewesen sein. Also das ist ja irgendwie, also da steckt viel Wertschöpfung drin und jeder verdient da seinen Teil dran. Aber das ist jetzt nicht irgendwie der neue Louis Vuitton-Bag oder das ist jetzt irgendwie nicht, weiß nicht, irgendwelche High-Class-Designer Vintage-Sachen, sage ich jetzt mal. Also irgendwie so ein T-Shirt wird jetzt, ich unterstelle jetzt mal, nicht mehr als 5 Euro, 4 Euro wahrscheinlich irgendwie im Einkauf gekostet haben, vielleicht sogar noch wahrscheinlich auf der Menge noch ein bisschen weniger, würde jetzt einfach mal so irgendwie einfach sozusagen anjustieren, so mit dem Daumenmaß, aber dann komme ich sozusagen zum Marketing, klar, dann habt ihr sozusagen die strukturellen Sachen, sowas wie Lager, Warehousing, Versand, Shipping und sowas, aber Marketing-wise habt ihr dann natürlich irgendwie klar ein bisschen Performance-Marketing-Anteil, aber irgendwie auch recht viel organisch, was dann irgendwie sozusagen jetzt auch einfach die Acquisition-Cost, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie ein bisschen runterschraubt, ist das eine falsche Annahme oder war das eigentlich so?
Nee. Also richtige Annahme. Ja. So, wenn man es richtig executed, ist es sehr hochprofitabel. So, vor allem aber, also das siehst du ja an vielen Brands. So, wenn du jetzt Peso betrachtest, ist ja eigentlich eine komplett organische Marke. Ich weiß nicht, ob die jemals Facebook-Ads gemacht haben. So. Mhm. Und wenn du dann diesen Teil aus deiner P&L rausrechnest, so diesen Marketing-Teil, so wie viel bleibt am Ende übrig? Deutlich, deutlich mehr, als wenn du diesen Teil nicht hättest. So. Und deswegen sage ich, wenn man es richtig executed so, im letzten Jahr sozusagen oder in den letzten anderthalb Jahren, waren wir dann viel mit anderen Themen beschäftigt. So habe ich dir auch schon mal erzählt, gerade wie ich sage, dass wir irgendwie auch selbst diese Wertschöpfung machen wollten oder selbst da ja mitverdienen wollten. Und insofern wurde das in itself, das E-Commerce für uns unprofitabler, aber nicht aus dem Grund heraus, dass es unprofitabel sein muss, sondern einfach, weil wir auch anders oder wahrscheinlich falsche Entscheidungen hier und da mal getroffen haben. So.
Aber wieso, also wenn wir das dann sozusagen auch das Thema Pieces dann so ein bisschen sozusagen beenden, wieso habt ihr es dann oder wie kam überhaupt erstmal die Idee auf zu verkaufen und wieso habt ihr es überhaupt gemacht? Also klar, man kann sich natürlich immer mal unternehmerisch verrennen, aber vor allem, wenn man irgendwie, ja, in einer guten Zeit ein profitables E-Commerce-Geschäft hat, kann man doch auch irgendwie einfach sagen, so, hey, das mache ich jetzt weiter, oder das ist ja auch einfach viel wert, man muss es ja nicht zwingend verkaufen. Mhm. Wie kam so ein bisschen so die Idee auf, das zu verkaufen und warum?
Ich rede jetzt von mir persönlich, ich glaube, Mo und ich haben da auch wahrscheinlich verschiedene Gründe so. Für mich war es ehrlicherweise einfach Risk und Reward so. Ja, da gibt es, wie gesagt, wenn man dann in der Wertschöpfung damit einsteigt, schon größere Risiken, würde ich sagen, die man jetzt gar nicht so betrachtet im ersten Moment, weil man dann auch mit Leuten Geschäfte macht, die halt dann schon andere Vorstellungen haben von irgendwie, ja, wie das so zu laufen hat etc. So. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass es halt ein sehr, sehr operativ geprägtes Unternehmen ist. So. Das heißt, du hast wirklich einfach, du hast einen extremen Overhead, was Mitarbeiter angeht, so. Das ist was uns von Anfang an nicht klar war oder wo wir wahrscheinlich nicht so weitsichtig waren. Aber du brauchst einfach extrem viele Leute, die du unter dir hast. Und dann muss man sagen, dann war für mich persönlich einfach der Reward, der daraus kommt, weil es dann im Endeffekt, wie ich gerade gesagt habe, 1000 Produkte so, ist für uns super viel, aber für normale SKU-Bestellung sozusagen, wo du sagst, hey, ich hole mir jetzt 1000 Sachen davon, es ist nicht sonderlich viel, so, weißt du, geht schon, aber für uns war das wirklich Maximum, weil dann wirklich du einfach nur noch überall Feuer löschen musstest, weil du irgendwie 5 Leute da hattest, die das machen, 10 Leute, die das machen, so, weißt du, du hast einfach extrem viel People-Overhead gehabt und das war für mich so irgendwie so in der Evolutionsgeschichte, muss ich sagen, wir hätten uns zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal neu denken müssen und das war für mich zu dem Zeitpunkt nicht nochmal drin, Marktplatz oder, keine Ahnung, mehr ins Offline-Geschäft, mehr B2B, sowas in die Richtung, vielleicht auch eigene Brand um das Ganze herum. Das hat sich für mich aber zu dem Zeitpunkt angefühlt wie einfach ein neues Unternehmen. Und dann war, wie ich dir vorhin gesagt habe, so ein bisschen auch die Luft raus so, um das Ganze jetzt nochmal von neu zu denken und wahrscheinlich auch einfach so der Gedanke, hey, ist gut. Hat funktioniert, soweit wie wir es uns vorgestellt haben, oder hat deutlich besser funktioniert, als wir es uns vorgestellt haben. Wir sind dankbar für die Experience so und wir suchen jemanden, der Bock hat, diesen Weg nochmal zu gehen, so, weißt du, diesen Weg von Anfang an nochmal zu gehen. um daraus was zu machen, was wir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr bereit waren zu tun. So.
Verstehe ich. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber sozusagen neben dieser, ich schlage jetzt ein neues Kapitel auf, hast du eben am Anfang auch so ein bisschen gesagt, sozusagen auch die Strukturen des Marktes haben sozusagen auch seine Einflüsse gehabt. Kannst du oder willst du darüber sprechen, über diesen Fall aus England sozusagen, was da sozusagen los war, oder ist das eher was, was du nicht thematisieren willst?
Ich kann es ganz kurz anreißen. Also man kann ehrlicherweise sagen, dass wir dann ja irgendwie Mittelmänner ausschalten wollten, sage ich mal, im weitesten Sinne, was auch gut funktioniert hat, was uns noch profitabler gemacht hat in dem einzelnen Produkt sozusagen. Aber wie ich sag, es sind halt, du musst an Märkte herantreten oder, also entweder du trägst extrem hohes Volumen, damit du da überhaupt irgendwie sagen kannst, hey, ich will da mithalten. Und die zweite Thematik ist halt so, du musstest oder du kannst es nicht in einer Kultur machen, die uns angenehm erscheint, die die Risiken so, ja, also die Risiken so aufnimmt, wie wir sie kennen. So, weißt du, du musst in eine Kultur gehen, wo das Verständnis für Business ein ganz anderes ist, als es bei uns ist.
Okay, lass uns mal so spielen. Okay. Ich will auch gar nicht da reingehen, aber vielen Dank. Wie habt ihr denn vielleicht am Ende dann sozusagen diesen Einkäufer gefunden? Also an wen wurde es verkauft und was ist Pieces vielleicht für dich heute noch? Ist es noch ein wichtiger Teil von dir? Ist es sowas, wo man einfach ab und zu mal drauf guckt?
Wir haben im Endeffekt dann gedacht, hey, an wen können wir verkaufen? Weil es, wie gesagt, ein sehr außergewöhnliches E-Commerce-Unternehmen ist oder eine außergewöhnliche E-Commerce-Unternehmung. Sie ist nicht so klassisch, würde ich das mal behaupten, weil du halt nicht nur den Shop kaufst und die Produkte dazu, sondern du musst eigentlich ja auch irgendwie so die Operations dazu kaufen, so. Und dann haben wir gesagt, hey, wer kommt da am besten in Frage? Und das waren eigentlich fast nur Konkurrenten von uns. Und dadurch, dass der Markt halt, das habe ich ja auch gesagt, dass man da einfach reinstarten kann, weil du halt einfach mal 5 Klamotten kaufen kannst, so, gibt es sehr viele, die das machen. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen da nicht irgendwie mit M&A arbeiten oder was weiß ich so. Lass uns doch mal einfach alle anhauen. Das ist auch so ein Vorteil. Wir haben jeden Kontakt unserer Käufergruppe gehabt, so, weißt du? Also, weil man kannte sich, man hat die WhatsApp-Nummer gehabt, so, man stand irgendwie im Austausch. Das heißt, man hatte wirklich jede Nummer so, man konnte jedem schreiben, hey, hast du Bock, willst du es dir mal angucken, wir können dir mal zeigen, was wir genau vorhaben. Und dann muss ich sagen, das war ein Selbstläufer so. Also wir haben dann gesagt, hey, wir machen irgendwie so eine Art Bieterverfahren unter allen, die da Interesse dran haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, jeder hatte Interesse so, jeder hatte halt seinen No-Brainer-Preis so. Und wir haben dann das genommen, was uns am besten gepasst hat.
Das, was am höchsten war?
Ja.
Okay. Aber sozusagen am Ende des Tages ist es sozusagen... Du bist da als, wie alt warst du, als du verkauft hast?
22.
Als 22-Jähriger warst du wahrscheinlich sozusagen schon weit, was sozusagen das finanzielle Polster, sag ich mal, angeht. Aber es war jetzt noch nicht so, dass es absolut life-changing war.
Ja, ja. Okay. Also, wie ich auch gesagt hatte, so, man hat ein paar Jahre bisschen Zeit so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es auf jeden Fall der Verkauf aus dem finanziellen Anreiz war, wo man sagt, hey, okay, man, wie du sagst, life-changing. So, war gut und war eine gute Zeit. Und ja, hat mir persönlich das ermöglicht, was ich jetzt sozusagen machen kann, ohne extrem viele, extrem viel Geld oder extrem viele Sorgen dabei zu haben. So, weißt du?
Finde ich gut. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, in dem wir so ein bisschen überleiten, bevor wir uns vielleicht so ein bisschen so der neuen Seite von deinem Leben so ein bisschen zuwidmen, ist so ein bisschen die Frage oder eine Frage, die von zweien, die wir hier immer in dem Podcast stellen, die jetzt, glaube ich, schon wahrscheinlich weit über 90 Personen beantwortet haben, ist die eine Frage und die ist, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Boah.
Könntest du ja aussuchen, wer so in 5 Minuten hier, also kann okay. Tot oder lebendig sein, kann irgendein Kindheitsidol von früher sein, kann irgendein Wirtschaftsguru sein, den du sehr aspirierst, ja.
Also aktuell würde ich sagen kontroverse Meinung, aber wahrscheinlich Elon Musk so. Mhm. Also ist einfach für mich so Vorreiter, was Innovation beziehungsweise Disruptivität angeht. Ich habe jetzt gerade gelesen, Starlink geht irgendwie jetzt mit Apple zusammen.
Und Telekom
so.
Habe ich auch gelesen.
Mhm. Also so, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie ein anderes Video gesehen, wo jemand die SpaceX-Valuation gemacht hat und dann einfach so Starlink mit diesen kompletten Telekom, Vodafone, weiß ich nicht, Wild Guess so, Markt übernehmen. Aber finde ich einfach verrückt so, dass man so einen Markt alteingesessen, auch wie den Automobilmarkt, neu denkt. Oder den Raum- oder Weltraumfahrtmarkt neu denkt, finde ich einfach verrückt. Nicht unbedingt, weil ich jetzt alle seine Ansichten teile, aber so diese unternehmerische Seite davon, wie disruptiv man an sowas rangeht und mit was für einer Weitsicht, wäre für mich ein sehr, sehr spannender Gesprächsgast.
Finde ich cool, finde ich einen guten Punkt. Habe ich auch sozusagen als allerersten Call auch gemacht. Damals war die Diskussion um ihn jetzt auch noch nicht so groß. Losgelöst davon, was sozusagen ja neben dem Wirtschaftlichen sozusagen abgeht, hat das Frank Thelen im OMR-Podcast, glaube ich, ganz gut gesagt oder beziehungsweise ja auch nochmal so ein bisschen so die Sicht drauf geschärft. Er ist halt der beste Unternehmer, den es jemals gab. Also in den letzten 10.000 Jahren dieser Erde gab es nicht einmal einen Menschen, der so ein Unternehmer war wie er, der sozusagen so viele Felder so disruptiert hat und losgelöst von dem, was sozusagen jetzt in den Medien ist und wie kontrovers das auch einfach alles ist am Ende, was er sagt und wie komisch es auch einfach ist. Aus einer unternehmerischen Perspektive ist es einfach, glaube ich, das kann man nicht nachvollziehen, wie es sein muss, so zu sein.
Ja.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast. Cool, dann lass uns doch gerne mal so ein bisschen in Venny überleiten oder auch sozusagen ein bisschen so den Weg weitergehen, wie es dann überhaupt erstmal zu Venny kam, weil eigentlich war ja dann im ersten Schritt so ein bisschen dein Plan, eigentlich erstmal so ein bisschen so auch Abstand zu gewinnen. Du wolltest ja, glaube ich, erstmal auch ein eher ruhigeres Leben, sage ich jetzt mal, leben oder jetzt nicht ja. sozusagen Einsiedler irgendwo in Norwegen. Aber du wolltest dich ja, glaube ich, auch erstmal distanzieren vom Business und von sozusagen, vor allem halt eben auch Pieces. Wie kam es denn vielleicht so ein bisschen sozusagen dann erstmal zu dieser Entscheidung und wie war vielleicht so ein bisschen die Zeit nach dem Verkauf oder erstmal für dich persönlich?
Ich glaube, was mir extrem dort aufgefallen ist, ich glaube, damals bin ich viel mit dem Gedanken reingekommen, hey, man will irgendwie Frührentner sein. So. Ich weiß nicht, das ist ja für viele Junge wahrscheinlich so ein bisschen der Gedanke. Und diesen Gedanken wollte ich doch mal so ein bisschen auffassen und nochmal meine Motivation sozusagen für Dinge nochmal neu denken. Und da ist mir sehr stark aufgefallen, dass mir sehr schnell auch ein Purpose fehlt so. Also irgendwie, dass ich sage, hey, ich brauche irgendwie wieder was, was mir Spaß macht. Und es muss gar nicht unbedingt was sein, was im ersten Moment einen finanziellen Anreiz hat so. Sollte natürlich, ist ja auch meistens irgendwie einhergehend, dass wenn man was sehr gerne macht, dass es irgendwie auch einen finanziellen Anreiz bekommt. Nämlich auch wieder SpaceX, das hat ja ganz anderen Anreiz, aber wie es dann finanziell macht, so das finde ich den coolen Gedanken. Er will auf dem Mars so, weißt du, aber hat dann andere Wege sozusagen, das zu finanzieren. Und deswegen war für mich so der Bereich oder der Gedanke, hey, ich will irgendwie so ein bisschen mal in die Tech-Thematik kommen. Und gleichzeitig war da der Start von ChatGPT, würde ich sagen. So. Das war so ein bisschen der Gedankengang. Muss ich sagen, sehr overlapping mit dem Ende von Pieces. So war, glaube ich, ChatGPT war Oktober 22 oder sowas. Mhm. Und ich fand das halt mega spannend, wie das funktioniert. Dachte auch so, ey, okay, das wird das nächste große Ding. So. Und dann dachte ich, ja, okay, ich muss jetzt irgendwie da ein bisschen reinkommen. Und das war so ein bisschen, wie ich sage, Purpose. Was mir am meisten gegeben hat bei Pieces war so die Erfahrung, vor allem das Lernen. Wenn ich jetzt gerade sage, wir haben gestartet als komplett naive so und sind am Ende dann rausgegangen, wussten dann, was eine CTR ist, davor wussten wir es nicht, weißt du, ich meine? Mhm. Und das war so das Ziel jetzt für die nächste Zeit, irgendwie in einen anderen Bereich auch noch reinzuschauen, weil ich da irgendwie sehr viel Lust drauf hatte und da sehr viel zu lernen. Und da habe ich gedacht, hey, ich suche mir ein Praxisprojekt dazu, weil das ist so ein bisschen das, was bei Pieces gut funktioniert hat. Ich habe eine Unternehmung, in der ich sehr viel lernen kann, sozusagen, und gleichzeitig, ja, finanziert das eventuell sogar noch mein Leben dazu. So war der Gedanke.
Finde ich einen coolen Punkt. Also ist auch eine valide Herangehensweise. Also auch vor allem diese Purpose-Grundsatzfrage ist, glaube ich, so, man, also, mein großes Ziel ist es eigentlich mit 35 in Rente zu gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird halt nicht funktionieren, weil ich glaube, wenn man dann sozusagen mal zwei Wochen sozusagen die Füße so hochgelegt hat, denkt man sich so, ich brauche einen neuen Schritt und sich sozusagen dann an eine neue Technologie zu adaptieren, finde ich einen absolut validen Grund. Wie, also du hast das ganze Jahr mit einem Co-Founder zusammen gegründet, mit Janis, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Wie bist du erstmal vielleicht auf die Idee gekommen, sozusagen, also sozusagen einen Chatbot zu machen, sozusagen für E-Commerce-Brands, und wie hast du dann auch Janis vielleicht kennengelernt?
Deswegen sage ich jetzt gerade, deswegen habe ich die Vorgeschichte erzählt. Ich habe dann gemeint, hey, okay, wie kriege ich da den Fuß in die Tür rein? Ein Developer geht, also die haben sehr viele Anfragen so für irgendwelche Leute, die Ideen haben. Und dann habe ich gedacht so, hey, okay, ich will jetzt nicht der Zehnte kommen sein, der da hingeht und sagt
wie viel,
so.
Wie viel kostet das?
Ja, so in die Richtung. Aber wenn du sagst, du willst jetzt mit jemandem zusammen gründen, dann kommt irgendwie jemand aus der Verwandtschaft und sagt, hey, ich wollte doch das machen, so das neue Airbnb, hast du Lust? So. Deswegen habe ich gedacht, ey, irgendwie muss ich Skin in the Game haben. So habe damals mit Freelancern einfach ein MVP gemacht.
Aber wieso der Bereich genau? Wieso
so,
der?
AI?
Ja, oder so, wie Chatbots für E-Commerce?
AI, Versand-Chatbots. Erste Sache, AI, safe so. Ich dachte so, Chatbot irgendwie sehr negativ konnotiert zu dem Zeitpunkt.
Weil
sehr,
einfach nichts funktioniert, yeah, nur yeah, Schrott, genau. Puls auf 180.
Genau, und trotz dessen sehr, sehr relevanter Faktor. So. Ich glaube, damals, zu dem Zeitpunkt, habe ich auch Johannes Post auf LinkedIn gesehen, glaube ich, 21. Vollzeitmitarbeiter im Support. Ich so, yo, okay, krass, war bei uns ja irgendwie auch ein großes Thema. Da dachte ich so, ey, ich chatte die ganze Zeit mit ChatGPT so, das kommt mir vor, als würde da jemand auf der anderen Seite sitzen, der mir antwortet so. Und damals war man ja wirklich noch mehr geflasht davon. Mittlerweile ist es ja so einfach abgeflacht, weil man es kennt so. Aber damals war es so, was geht hier so, weißt du? Und dann dachte ich so, hey, okay, Chatbot sehr negativ konnotiert, 21 Mitarbeiter bei denen, so, ey, ich kann doch irgendwie den Value traden, so, ich gebe den Value, die geben mir ein bisschen was von deren Geld sozusagen. Und dann war der Gedanke, hey, okay, ich brauche einen Developer, weil ich selbst nicht coden kann, so, ich habe irgendwie die Vision dafür, wie kriegt man am besten einen, war mein Gedanke so, hey, man muss irgendwie so zeigen, dass man das ernst meint und nicht nur irgendwie so die nächste 10. Idee hat, so. Ja, genau. Dann, wie gesagt, Geld in die Hand genommen, gesagt, hey, ich mache einen MVP mit jemand anderem zusammen, den ich dann sozusagen zumindest mal zeigen kann. Der, also ich kann sagen, von dem Geld, was ich da ausgegeben habe, waren bestimmt 70% unnötig so. Mhm. Weil ich halt gesagt habe, hier meine Anforderungen, und dann kamen da ganz viele Sachen außenrum, die eigentlich nicht nötig waren. Aber
gehört dazu.
Genau. Und war wichtig so. Weißt du, ich meine, um die Person zu überzeugen, zu sagen, hey, der meint es ernst so.
Vor allem das stelle ich mir als mega, mega wichtig vor, weil vor allem, wenn du halt ja irgendwie auch einfach gut in dem Bereich bist, also ich persönlich kenne keinen einzigen Menschen in meinem engeren Freundeskreis, und ich würde sagen, ich kenne eigentlich durch Podcast und keine Ahnung, wegen meinem Job halt schon viele Leute, ich kenne keinen, der halt irgendwie in dem Bereich krass ist, und ich kenne viele Leute, die halt irgendwie da reingehen wollen, die aber sozusagen das technische Know-how so zu 0, nichts haben, das heißt, die Personen werden ja auch irgendwie angeschwafelt werden von morgens bis abends, ja, von irgendwelchen Leuten, die eigentlich am Ende des Tages, es ist ja meistens ein BWLer oder einer sozusagen, ja, der halt irgendwie so die Business-Side macht, der sucht eigentlich wen auf der Tech-Side, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Und die Tech-Side muss eigentlich erstmal für die Idee von sozusagen der Business-Side delivern, und das ist ja eigentlich von per se ein ziemliches Mismatch.
Mhm, auf jeden Fall, 100%. Ich glaube, es ist auch das größte Problem. Einerseits die größte Opportunität, weil ich glaube, diese Kombination Tech plus BWLer ist einfach unmatched so. Aber wie du sagst, ist halt super schwer, die Person zu überzeugen, weil ich meine, wie du sagst, die wird einfach von 10 Leuten angeschwafelt, die weiß gar nicht, und dann muss sie ja irgendwie sagen, hey, okay, der ist jetzt erfahren, das ist ein bisschen wie wenn du selbst jemanden hirest, so. Wie willst du denn wissen, dass die Person nice ist, dass die das kann, was sie da erzählt, und dann im nächsten Step ist so, du musst ja auch vorher sehr viel Zeit dafür opfern, ohne irgendwie was zu sehen. Normal im Tech-Bereich, keine Ahnung, programmierst du erstmal ein paar Monate, bis überhaupt irgendwas da ist, so.
Stimmt, safe. Finde ich einen validen Punkt. Was sind denn vielleicht so ein bisschen so die, ja, sag ich mal, Grundprobleme, dass das Thema überhaupt relevant ist? Also, was für Probleme oder wie groß ist die Flut an, sag ich mal, irgendwie Anfragen im Support bei E-Commerce-Brands? Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zwischen 5 bis 30 Millionen wirklich. Wie ineffizient macht das irgendwie Prozesse? Also, wieso ist dieser Bereich, sozusagen in diese Chatbots reinzugehen oder sich einen Chatbot an die Seite zu holen, auch irgendwie so ultra relevant für irgendwelche E-Commerce-Brands? Weil, ich kann mir auch sagen, so, komm, jetzt ist irgendwie meine Tante hin, die wird für 450 Euro angestellt, die macht 3 Stunden am Tag und sonst irgendwas. Also wieso ist diese Relevanz erstmal sozusagen da?
Also ich glaube, erster Moment ist einfach, dass Leute, viele nicht verstehen, dass das der, meiner Meinung nach, mit einer der heißesten Leads ist, die es gibt. So. Also entweder die Person hat schon gekauft, hat eine Frage, also gibt dir entweder, ja okay, ich scheiße es auf die Brand oder kauft im nächsten Step nochmal. Oder es ist eine andere Person, die noch nicht bereit war zu kaufen und die nur eigentlich ein kleine Objection hat. Der B2B würde man sagen, Objection irgendwie, die einen kleinen Vorwand hat, warum sie noch nicht kauft. Wie lange dauert der Versand? Kann ich bei euch zurückgeben? So. Das heißt, du hast eigentlich in beiderlei Hinsicht für mich beides mal jemanden, der sehr warm ist und sehr kurz vorm Kauf steht. Und dann finde ich, oder für mich ist einfach der Gedanke so, hey, Facebook Ads, du probierst von deine CTR von 2,1 auf 2,3% zu heben, so. Aber die Person fragt dann, ey, wie ist eure Rückgaberegelung? Und der antwortest du nicht oder der antwortest du nach 5 Tagen, so. Dann bringen dir die 2,3% auch nichts, so, weil du eigentlich schon einen Käufer in der Journey abgewälzt hast, sozusagen.
Du brauchst es eigentlich in der Sekunde.
Genau. Das war der Gedanke, hey, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man vor allem diese klassischen Sachen hin, die halt den Großteil ausmachen? Natürlich, Komplexität ist damit gegeben. Komplexe Sachen, kann ich jetzt von unserer Seite aus sagen, bearbeiten wir auch nicht so. Oder zu komplexe Sachen. Aber der Gedanke war einfach so, ja, warum dauert das manchmal 5 Tage für eine Antwort? Und ich sehe viele, wo es 5 Tage dauert, so. Wenn die Antwort einfach nur wäre, ja, du kannst nach Österreich für 3,99 Euro bestellen, so.
Mhm. 1200%. Kann man das ungefähr splitten, wie viele Leute sozusagen, wenn die nutzen oder wie viele Leute oder in einer E-Commerce-Brand, die noch nicht gekauft haben und wie viele sozusagen gekauft haben? Ist das so ungefähr so 50-50-Split? Oder wie ist das so ungefähr einzuordnen?
Ich würde eher nicht gekauft, würde ich eher weniger sagen.
Weniger?
Ich würde sagen, nicht gekauft sind so 30% gekauft, 70%.
Boah, das ist aber schon, das ist dann natürlich schon irgendwie, das, dann macht das Lead-Gedanken-Thema ja auf jeden Fall mega Sinn.
Ja, also gekauft, deswegen sage ich ja, das ist ja für mich ist es der entscheidende Faktor, wenn ich nicht zufrieden bin mit meiner Bestellung oder irgendwas verändern will, ist für mich der entscheidende Faktor, ob ich nochmal bestelle, ob die damit gut umgehen oder nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich will was zurückgeben und ich fahre in 5 Tagen in Urlaub und ich kriege in 6 Tagen erst die Antwort, wann, dass ich was zurückgeben kann und dann ist aber meine Retourenfrist vorbei und dann sage ich, yo, könnt ihr jetzt nochmal eine Ausnahme machen? Die sagen, ja, aber 14 Tage sind um, dann werde ich da nicht mehr kaufen. So. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Safe. Kann man das quantifizierbar irgendwie messbar machen, wie viel eine E-Commerce-Brand durch einen funktionierenden Chatbot einsparen kann? Also wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, so wie viele schlechte es gab oder immer noch gibt, wo man dann irgendwie eigentlich eher denkt, so ja okay, auch schön, dass du jetzt da bist, aber nein, danke, ich kaufe da trotzdem nicht, weil sozusagen einfach die Antwort sozusagen so ja unzufrieden oder einfach nicht zufriedenstellend ist. Gibt es irgendwie so wirklich messbare Einsparungen oder irgendwelche KPIs, die man irgendwie sozusagen ganz quantitativ sozusagen mit dem Einsatz irgendwie sozusagen ja
also bei uns ist es so, dass wir bei den besten Brands sozusagen, die am meisten Informationen hinterlegt haben und deren Produkt nicht sehr komplex ist, also eher low AOV, so fast bis 70% eigentlich automatisieren können.
Und die können dann sozusagen auf der anderen Seite wahrscheinlich dann, was würdest du ungefähr sagen, wie ist so ein bisschen so die Struktur gestaltet bei einer E-Commerce-Brand, die, weiß nicht, sagen wir, macht 15 Millionen im Jahr, wie viele Personen arbeiten da meistens dann irgendwie im Support, weißt du das so ungefähr so grob und wie viele kannst du dann sozusagen runtercutten?
Ich würde sagen, jetzt bei 15 Millionen hast du wahrscheinlich 2 Vollzeitleute, vielleicht 3 Vollzeitleute und könntest ja dann in dem Fall, natürlich, das sind dann nicht die komplexen Anfragen, insofern würdest du nicht 1,5 Leute cutten können, aber eine Person wirst du schon rausbekommen. So.
Ja, das ist natürlich schon eigentlich ganz gut.
Und jetzt hast du ja nur den Fall, ich habe eine Kosteneinsparung, aber du hast ja noch gar nicht mit einbezogen, dass du auch mehr verdienen wirst dadurch, weil die Person wahrscheinlicher kaufen wird, als wenn sie 6 Tage später die Nachricht erst bekommt.
Das stimmt natürlich. Das ist natürlich eigentlich schon ziemlich, ziemlich smart. Gibt es irgendwie so eine Grenze, sage ich jetzt mal? Also ich bin halt so AI, so wirklich Rookie. Ich bin wahrscheinlich auch in dieser ganzen Company-Tech-seitig wahrscheinlich der absolut größte Pflegefall. Also sozusagen, ich freue mich, wenn ich meine E-Mails hinbekomme und sonst irgendwas. Das heißt, ich bin jetzt einfach von per se jetzt nicht so der übertriebene Techie. Gibt es sozusagen so einen Scope, ab wann sozusagen dieses Thema relevant wird oder ab wann sozusagen man sich damit beschäftigen muss und wie viel sozusagen man im Vergleich zu einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter auch irgendwie einsparen kann? Also sagt man irgendwie so, ey, ganz ehrlich, bis 3 Millionen kannst du den Support einfach selber machen, da kommen dann irgendwie 2 Anfragen am Tag rein, aber irgendwie so ab 4 wird es dann komplexer, gibt es da irgendwie so eine Einstufung oder wo du sagen würdest, hey, da macht das dann schon Sinn?
Ich würde sagen, wenn du eigentlich über einen Minijobber hinausgehst, weil es ist wirklich jetzt bei uns so, du brauchst wahrscheinlich so 2 Stunden, um das aufzusetzen so. Und ich meine, wenn du einen Minijobber einarbeitest, wirst du auch 2 Stunden brauchen, vielleicht sogar 4 Stunden, dann machst du noch zusätzlich das dazu und dann hast du auf jeden Fall mal sehr, sehr langen Atem so. Weil der Minijobber hat ja dann an Black Friday nicht unbedingt dieses Mitwachsen, währenddessen wir halt mitwachsen können. So. In dem Fall würde ich sagen, wenn du bereit bist, in Onboarding von einem Mitarbeiter mehrere Stunden zu stecken, damit der das gescheit macht, so, dann finde ich, sollte man mittlerweile auch bereit sein, halt da wirklich was tech-seitig zu investieren. So.
Wie krass verschieden ist eigentlich so ein bisschen so diese E-Com, also du kennst ja sozusagen beide Seiten, einmal irgendwie so E-Com-Founder-Brand-seitig, aber auch eben sozusagen dieses E-Com-Founder-Dienstleister-seitig. Also ich bin eher sozusagen auch dienstleister-seitig, als Agentur kennt man das. Wie schwierig ist es, so ein Produkt oder sozusagen einfach bootstrapped so ein System irgendwie an den Start zu bekommen? Würdest du sagen, Alter, das ist so viel schwieriger, als ich mir das jemals irgendwie vorgestellt habe? Oder wie schwierig, also man kennt ja viele irgendwie Personen, die jetzt gerade irgendwie sozusagen bootstrapped SaaS machen, sage ich mal. Wie hart ist der Pain wirklich?
Ich würde sagen, es kommt auf den Scope an. Wenn du jetzt eine Google Chrome Extension machst, die eine Funktion macht, kriegst du es hin. Ansonsten würde ich sagen, in der Größenordnung habe ich auch nicht gedacht, so, dass es so komplex ist. Wir haben am Anfang irgendwie nur Informationen ausgegeben. Mittlerweile machen wir Retourenbearbeitung, keine Ahnung, Adressänderungen etc. so automatisch alles. In der Komplexität brauchst du irgendwas an Background, so, weil du musst einfach ein bisschen durchhalten können. So. Ich denke im Nachhinein, das ist das Schöne irgendwie, so Recurring Revenue, so was du oftmals im E-Commerce nicht hast, ist dann auf jeden Fall das Ganze wert. Aber es ist nicht so, du brauchst einen längeren Atem. So. Das heißt, das wäre niemals das erste Geschäftsmodell, womit ich starten würde. Außer, wie gesagt, du hast einen sehr kleinen Scope und das Produkt kostet 3,99 € im Monat Subscription-Base.
Wie komplex ist denn das Produkt an sich? Also sozusagen, wie schwierig oder wie tief kann denn so eine AI antworten? Oder wie tiefgreifend kann das Ding jetzt irgendwelche Sachen auch verstehen? Weil irgendwie, okay, du hast eben irgendwie das Wort noch Adressänderungen mit reingenommen. Wie versteht man sozusagen denn einen guten Chatbot oder wie tief greift der sozusagen in die Systeme mit rein und was kann der eigentlich am Ende alles beantworten?
Grundlegend würde ich sagen, erkennt man ihn daran, dass er eher zu wenig antwortet als zu viel. Mhm. Das ist bei uns der Ansatz. Wir sind sehr, sehr vorsichtig und generieren eigentlich nur eine Nachricht, wenn wir uns sicher sind, dass das auch wirklich mit genug Informationen hinterlegt ist. So.
Weil sonst wieder sozusagen den Gegenteileffekt haben.
Genau, könnte. Sonst das ist genau das, was das Problem bei den alten Chatbots waren, dass die vom Ticket abgelenkt haben. Das heißt, du hast gefragt, ich will meine Adresse verändern und der Bot hat gesagt, ja, du kannst deine Adresse verändern, bitte schreibe uns eine Nachricht. Das ist ja nur eine Friction sozusagen, weil der Kunde ja schon seine Anfrage geschrieben hat. So. Und er muss sie nochmal schreiben, damit er dann zu seinem Ziel kommt. Genauso ist es bei uns halt andersrum, dass du sagen kannst, hey, okay, ich will meine Adresse verändern und diese Adresse wird direkt verändert und wird gesagt, ja, okay, deine Adresse wurde verändert. Das ist nicht vom Ticket ablenken, sondern das Ticket lösen so. Das heißt, ich würde sagen, lieber zu wenig antworten als zu viel und dafür aber Lösungen wirklich bereitstellen und nicht nur eine reine Information ausgeben.
Was braucht Wendy denn dann sozusagen auf sozusagen brandseitig, also um perfekt zu arbeiten, braucht man dann irgendwie einfach... Also reicht es dann irgendwie einfach ein gutes CRM, irgendwie ein gutes Shop-System oder sonst irgendwas? Oder was ist sozusagen das perfekte Setup, auf das ich so ein, ja, Wendy einfach draufsetzen kann? Weil ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, dass wenn die Brand halt auch einfach recht wenig hat, sozusagen worauf zugegriffen werden kann, kann die KI jetzt auch keine Luftschlösser bauen und sozusagen den Prozess oder sozusagen den Inhalt einfach sozusagen für dich generieren.
Ja. Ganz grob, wir machen auch bis dato nur, wir sind sehr, 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 sehr nischig. Wir machen nur Zendesk und Shopify als Kombination. Weil wir haben gesagt, was würdest du brauchen, wenn du neuer Mitarbeiter wärst? So, du bräuchtest Zugriff zu den Bestellungen und du bräuchtest Zugriff auf die Tickets. So. Und genau das ist die Sache. Und zusätzlich vielleicht noch ein FAQ. So, das sind die drei Thematiken. Wenn du die drei Sachen hast, ist man eigentlich bei uns perfekt so. Aber wenn du, ja, wenn FAQ, du gerade sagst, da drei Sachen hinterlegt sind, so Rückgaberegelung sagt nur aus, wie lange du was zurückgeben kannst. Aber Kunde fragt so, hey, wieso wurde mir 5 € bei der Retoure zu wenig gemacht? Dann wird das jetzt nicht irgendwas aus dem Nichts sich herausziehen. Also würde es, wir haben dann so Checks eingebaut, dass es das nicht tut. Aber du musst ja dann natürlich auch noch die Information hinterlegen, warum die 5 € abgezogen wurden. So, hey, ja, okay, wir ziehen bei den Retouren immer 5 € ab. Siehst du doch hier, haben wir doch da dazu geschrieben sozusagen. Das muss hinterlegt sein. Also FAQ, ganzen dynamischen Daten wie Shopify, die alle hinterlegt sind und ansonsten halt nur das Ticket sozusagen. Aber das sollte eigentlich, also reicht alles eigentlich in den meisten Fällen, genau.
Das ist eigentlich ganz geil. Wie ist denn so vielleicht so ein bisschen so, oder vielleicht ist es auch eine Misconception, die ich habe, aber irgendwie zu sagen, so Chatbots und irgendwie so Live-Chat auf der Webseite irgendwie deutlich besser zu machen, das ist, glaube ich, ein Thema, was irgendwie recht viele sich irgendwie so auf die Fahne schreiben oder auf die Fahne geschrieben haben. Und ich glaube auch tatsächlich viele sozusagen andere Tools, also irgendwie ein Zendesk oder keine Ahnung, können ja auch sozusagen da in die Richtung sozusagen noch stärker mit reingehen. Wie groß ist so ein bisschen so das Risiko, dass das wer anders irgendwie dieses Rennen gewinnt? Oder sagst du irgendwie so, das ist irgendwie, da ist Platz für jeden? Also sozusagen ist ja jetzt schon ein Thema, was jetzt nicht ganz unbekannt ist, sage ich jetzt einfach mal.
Ich wollte noch kurz, weil das ist auch ein bisschen übergreifend, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Man könnte jetzt noch sagen, man bräuchte den Logistiker, man bräuchte das Warenwirtschaftssystem, weil ich gesagt habe, man braucht noch mehr Tools. Das bräuchte man auch, um dann wirklich komplexe Fälle zu machen. Und da ist auch ein bisschen der Weg für uns so, den wir uns sozusagen abgezeichnet haben, ist, dass wir halt wirklich noch nischiger in diesen deutschen E-Commerce-Markt reingehen. Ich habe es dir vorher gesagt, wir sind zum Beispiel JTL mit integriert, weil sobald dir eine dieser ganzen Sachen fehlt, musst du die Automatisierung ausschalten. Weißt du, ich meine, also wenn du sagst, hey, okay, ich will eine Adressänderung, es wird in Shopify verändert, aber in JTL nicht, hat dir die Adressänderung nichts gebracht.
Okay, das ist dann sozusagen, aber welcher Effekt jetzt sozusagen dann genau auf, also sozusagen, wenn man die Analogie dann zieht, sozusagen auf den Markt, ist es einfach so, dass die Komplexität sozusagen des Falles dann irgendwie auch so ein bisschen den Markt bestimmt, also sozusagen, um sozusagen eine Lösung zu haben, müssen alle, also ich stelle mir jetzt einfach vor, alle Checkmarks, sozusagen bei euch ist es dann sozusagen Zendesk, Shopify und noch ein drittes beispielsweise, wo dann sozusagen alles erfüllt sein muss, damit man sozusagen sich mit der Lösung auch wirklich dran setzen kann, was dann eben wieder die Möglichkeit gibt für mehrere Player eigentlich auch im Markt, weil sozusagen auch die sich ein Ökosystem anbauen müssen, was sozusagen dann unterschiedlich ist von eurem.
Ja, so also, ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich kann es dir ein Beispiel sagen, da gibt es ja, Zendesk macht da ja auch viel in dem Bereich, aber die machen zum Beispiel auch Flugbuchungen. So, weißt du, ich meine, also so, dass wenn du halt Flugbuchungen machst, hast du halt nicht Adressänderungen gemacht. So, weißt du, das heißt, das ist, geht wirklich für meiner Seite oder von unserem Gefühl ist es so, hey, da ist so viel Marktkapazität drin aktuell noch, dass es da keine All-Lösung für alles
gibt. One-Fits-All-mäßig.
Genau.
Wäre das sozusagen dann vielleicht auch der gute Überleitung zum letzten Thema, so ein bisschen so der Ausblick dafür? Also meinst du sozusagen, das gewinnt am Ende der irgendwie sozusagen das erste Mal, also das größte Ökosystem an verschiedenen Schnittstellen hat, wo dann verschieden drauf zugegriffen werden kann? Oder wie ist dann auch vielleicht so ein bisschen allgemein der Ausblick für euch? Weil das ist ja dann irgendwie so ein bisschen so auch die Lösung eigentlich, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also Ausblick daraus ist so, der am Ende die meisten Fälle abgedeckt hat und die meisten Fälle gesehen habt, wird wahrscheinlich da gewinnen so. Ist halt die Frage, was zwischendrin alles passiert. Weißt du, ich meine, ich bin eh ein Fan davon, Unternehmen nicht viel länger als 5 bis 7 Jahre so anzuschauen. Weil ich meine, wer weiß, ob da zwischendrin eine Acquisition stattfindet, egal was so. Wer weiß, ob die größte Firma nicht die ganzen Fälle sich einkauft von allen Firmen, die außenrum die einzelnen Use Cases gemacht haben. Weißt du, ich meine, insofern bin ich da kein großer Fan, das länger mir anzuschauen. Aber jetzt wirklich langfristig kann ich einfach sagen, Jensen Huang gerade von Nvidia gesagt, so das Game wird Agentic AI sein, so davon bin ich auch überzeugt jetzt in den nächsten 2-3 Jahren. Und solange man da mitspielt und in dem Bereich sehr gut wird, glaube ich auch nicht, dass man da jetzt sehr schnell so eine Marktdominanz von einem anderen Player hat, dass man da nicht mehr irgendwie mitspielen kann. Zumal ich auch sehe, dass es deutlich komplexer ist als gedacht. Also alleine eine Flugbuchung werden bestimmt einige Leute lange mit beschäftigt sein, damit das reibungslos funktioniert. So.
Finde ich einen fairen Punkt. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Also ja. Ich glaube, so wurde das Thema auch recht verständlich. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen so, dass man aufpassen muss, wie nerdig man, tief man wird und wie sozusagen verständlich das sozusagen vielleicht für eine Brand oder für einen Dienstleister wird. Ich glaube, da haben wir einen guten Sweet Spot gefunden. Bevor wir sozusagen den Podcast beenden, haben wir noch eine zweite Frage, die wir jedem Gast hier immer gerne stellen. Das ist die Frage, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? So kann auch wieder life-wise sein, e-commerce-wise, aber ist eigentlich immer ganz spannend.
Gerade wenn wir auf diese 35 Rente sagen würde, ich habe da einige Freunde, die da sehr große Vorbilder für mich sind, ist diese Thematik, dass ich eigentlich nicht mehr nach was suche, was sozusagen mir einen möglichst großen finanziellen Output im ersten Moment gibt, sondern eigentlich was, wo ich mir nicht vorstellen kann, das jemals aufzuhören. So, weißt du, ich meine, weil ich dann an den Punkt komme, wo ich das mache, was ich wirklich auch mit jeder größtmöglichen Hürde überkommen würde, weil ich es ja eh gerne mache. So, also das war für mich so, jetzt muss ich sagen, nach Pieces so mit einer der größten Gamechanger, so dass ich nicht mehr an den Punkt komme, wo ich meiner Meinung nach mit den falschen Incentives in was reinstarte oder so.
Also immer eher nach dem Inhalt gehen als nach dem monetären Output, den vielleicht man im ersten Schritt als erstes sieht, den ihr dann beispielsweise auch irgendwie im Amazon FBA gesucht habt, den ihr dieses gesucht habt und sozusagen dann jetzt andererseitig sozusagen auf Venny.
Ja. Also man muss es sich auch leisten können, muss man dazu sagen. Wenn man die Zeit hat etc., finde ich, ist es kein Problem damit. Aber ansonsten, wenn man die Zeit hat, finde ich persönlich geiler, so irgendwie was zu machen, einfach weil man Bock drauf hat. So.
Kann man ja auch auf viele andere Bereiche sozusagen anbringen. Ja, also finde ich ein sehr guten Beispiel, also einen sehr guten Punkt. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Hiersein.
Also,
danke fürs Gespräch.
Auf jeden Fall, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. 1:07. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so lang geworden ist. Also Zeit ist wirklich verflogen. Ja, vielen Dank auch, dass du so viel Zeit auch von Pieces noch geteilt hast. Ich glaube, es ist ein cooler Case, an dem du jetzt arbeitest. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Aber wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Wir verfolgen das. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich ziemlich groß werden. Also es kann eigentlich nur groß werden, wenn man sozusagen den langen Atem hat und sozusagen auch irgendwie systematisch, glaube ich, gut dabei ist. Deswegen, ey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das heute einzufangen. Wenn du magst, gehen wir jetzt noch liebend gerne was essen. Und würde mich bei dir an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bedanken für diese Folge und wünsche euch alles Gute.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wiederhören. Ciao.
Ciao, ciao.
Werbung in eigener Sache. Wir bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen.